Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es kommt vor, dass ich richtig, richtig glücklich bin beim Lesen. Und gerade war ich sehr glücklich, als ich den Roman Abschied von Sebastian Haffner gelesen habe. Sebastian Haffner, der hat sich einen Namen gemacht als bedeutender Historiker und Publizist, als scharfsinniger Analytiker der bundesdeutschen Politik, aber nicht als Literat. Umso größer ist jetzt die Überraschung, dass er auch einen feinen, pointierten, bilderstarken Liebesroman geschrieben hat. Abschied heißt dieser Roman. Der ist jetzt zum ersten Mal überhaupt erschienen, mehr als 90 Jahre nachdem Sebastian Haffner ihn geschrieben hat. Und gleich wird dieser Roman Thema sein hier in der Lesart. Der Historiker und Publizist Sebastian Haffner, der ist unter anderem mit seinem Buch Anmerkungen zu Hitler bekannt geworden. 1978 hat er das veröffentlicht. Sebastian Haffner war eine ganz wichtige Figur im politischen und intellektuellen Leben der Bundesrepublik in den 60er, 70er, 80er Jahren vor allem. Und das Buch, das aber als sein wichtigstes angesehen wird, das ist sein autobiografisches Werk Geschichte eines Deutschen, das ist erst nach Sebastian Haffners Tod im Jahr 1999 erschienen. Dieses Buch war eine große Überraschung, dieses Buch aus seinem Nachlass. Und jetzt gibt es eine weitere Überraschung aus dem Nachlass von Sebastian Haffner. Das ist der Roman Abschied. 1932 hat er diesen Roman geschrieben und jetzt ist dieses Buch erstmals erschienen bei uns im Hansa Verlag. Und ich kann jetzt mit dem Hansa-Lektor Florian Kessler darüber sprechen. Der ist in München für uns im Studio. Guten Tag nach München, Herr Kessler.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Man kann ganz, ganz viel Interessantes besprechen zu den Hintergründen dieses Romans, zur Entstehung, zur Überlieferung und so weiter. Will ich unbedingt auch noch tun mit Ihnen, aber zuerst würde ich mal gern über die Begeisterung für diesen Text reden. Ich bin sehr begeistert davon. Was hat Sie daran begeistert?
Mich freut, dass Sie begeistert sind. Das ist gerade schön, das überhaupt mitzubekommen. Und uns ging es im Verlag auch so. Wir haben, als der Text von einer Literaturagentin, die mit der Familie Haffners zu tun hat, herumging, gab es eigentlich nur Mails im Verlagshaus hin und her aus den Abteilungen. Schockverliebt. Alle waren von der ersten Sekunde an drin in diesem unglaublich lebendigen, lebhaften, freudigen, herzhaften, überschwänglichen Schreiben und dieser wunderbaren Geschichte, die auf den ersten Blick erstmal ganz einfach ist. Und das ist einfach wunderschön, dass man plötzlich wirklich einem Erzähler von der ersten Seite, von der ersten Zeile an vertrauen kann.
Ja, schockverliebt ist ein gutes Stichwort. Das ging mir auch so. Und ich würde gern mal das ein bisschen belegen und ein paar Sätze vorlesen von denen, die mich da gleich gekriegt haben, gleich auf der ersten Seite. Ganz kurz die Situation. Der Ich-Erzähler, der berichtet da vom Besuch eines Bekannten in Paris. Franz Frischauer heißt der. Und diese Passage, die beginnt so. Lese ich mal vor. Hatte immer gedacht, sie würden sich mal sehen lassen, sagte Franz und hüstelte. Mochte ihn nun der Rauch genieren oder sein Leiden oder meine Herzenskälte. Aber weiß schon, Mangel an Interesselosigkeit, nicht wahr? Es tut mir schrecklich leid, sagte ich. Aber nicht doch, sagte er. Ich muss wohl ein paar Worte über Franz Frischauer sagen. Franz Frischauer war groß, blond und sehr schön. Er sah aus wie der Erzengel Michael. Er war sehr befreundet mit Teddy. Und ich war sehr eifersüchtig auf ihn. Aber er hatte so viel Charme und namentlich seine süddeutsch-treuherzige Zunge entwaffnete. Er stammt aus der Gegend um Heidelberg. Von Beruf war er ein verlorener Sohn. Er war gebildet, hochmütig, abgerissen, sehr eitel, träumerisch, ehrgeizig. Er hatte kein Geld und führte ein komisches Leben. Ja, soweit mal ganz kurz eine Passage aus dem Beginn des Romans Abschied von Sebastian Haffner. Man hört es gleich, sehr gewitzt geschrieben, sehr pointiert, lakonisch, schnell, treffend, finde ich. Herr Kessler, Sie als Lektor, was geht Ihnen durch den Kopf bei so einer Passage?
Ja, also einmal wirklich, wie Sie sagen, das ungeheure Tempo. Da kann jemand aus der Hüfte schießen. Das geht so schnell, jeder Satz sitzt und trifft. Und das andere ist, das ist, glaube ich, auch so etwas wie angewandte Soziologie, was hier betrieben wird. Denn hier wird ja sofort in einer winzigen Passage, in einem kleinen Absatz, ein ganzes Charakteristikum einer Person entworfen und aus der heraus entsteht ganz, ganz viel. Man kann dahinter einen ganzen Menschenschlag, ein Milieu schon aufleuchten sehen. Mhm. Und das macht in diesem Roman ständig wie so Schlaglichter.
Sie haben schon gesagt, eigentlich ist es eine ganz kleine Geschichte, die der Roman erzählt. Können Sie uns das mal kurz umreißen, worum es eigentlich geht in dem Roman auf den ersten Blick?
Ja, das ist tatsächlich wirklich eine schlichte Geschichte und auch das macht den großen Reiz aus. Das ist eigentlich nur ein verliebter Mann, der ist nach Paris gereist. Er lebt selbst in Deutschland und heißt Raimund und ist selbst als Jurist im Dienst und lebt ein sehr bürgerliches Leben, ist noch in der Ausbildung, alles ein bisschen dumpf, spießig, geht so voran. Und jetzt kommt er für 2 Wochen nach Paris, wohin seine Geliebte aus Berlin fortgegangen ist. Und er hat sie 2 Wochen lang besucht. Offensichtlich war es nicht ganz das, was er sich erhoffte davon. Die leben in kleinen Hotels, alles so ein bisschen so eine flüchtige, prekäre Situation. Und jetzt brechen bereits die letzten 24 Stunden an, bis der Zug zurückfahren wird und der Abschied stattfinden wird. Und die beiden werden noch einmal durch Paris wandeln, sehr viel quatschen, sehr viel sprechen, umeinander buhlen. Und es ist aber ganz klar, sie wird in Paris bleiben und er wird zurück in dieses seltsame, spießige, komische, schlechte Deutschland zurückkehren.
Ja, und diese Rückkehr, diese bevorstehende, die auch am Anfang des Romans ja gleich angekündigt wird, die erzeugt auch so ein Countdown eigentlich in dem Buch. Das fand ich ganz geschickt, diesen Umgang mit der Zeit, denn der Abschied rückt eben immer näher und dann heißt es, jetzt sind es noch 5 Stunden, jetzt noch 4, noch 3 Stunden und am Ende dann wird in Minuten runtergezählt, 20 Minuten, 18, 17 und das erzeugt so einen atemlosen Sog einerseits im Erzählen, andererseits gibt es dann wieder Momente, wo die Zeit praktisch stehen bleibt eigentlich, wenn, das ist nicht so oft, aber es kommt vor, wenn Teddy und Raimund, die beiden Haupthelden, da mal wirklich zueinander finden. Das hat dieser junge Schriftsteller, Sebastian Haffner, der war ja 24 Jahre alt, das hat er schon ziemlich gut gemacht, oder?
Eindeutig. Es gibt ja auch noch ein ganz tolles Spiel mit der Kaputta-Zeit, das nämlich Raimund selbst hat seine Armbanduhr vergessen in Berlin, hat sich jetzt eine ausgeliehen, die ständig stehen bleibt. Alle Zeitangaben sind also auch noch recht ungewiss. Und es ist ganz klar, dass das Verstreichen der Zeit hier sehr schmerzvoll empfunden wird und gleichzeitig natürlich ausgekostet wird. Und mich erinnerte das sehr ans eigene Verliebtsein, wenn Zeit tatsächlich ganz komisch sich anfühlt. Das ist in dem Roman ganz toll eingefangen.
Jetzt kann man diesen Roman kaum lesen, ohne daran zu denken. Das wird auch im Nachwort erklärt, Nachwort von Volker Weidermann in dem Buch, sehr informativ, dass dieses Buch ganz kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten entstanden ist, im Herbst 1932. Davon steckt auch viel drin in diesem Buch, obwohl keine Nazis erwähnt werden, ne?
Ja, und es steckt auf eine interessante, aufgeladene Art und Weise da drin. Man fragt sich beim Lesen tatsächlich, wie viel davon hochbewusst ist und wie viel vielleicht da aber auch unbewusst umgesetzt wird. Es ist nämlich so, dass sehr viel ausgespart wird. Es wird sehr wenig darüber gesprochen, warum diese Teddy eigentlich nach Paris gegangen ist. Es gibt ein wahres Vorbild dazu, da kommen wir vielleicht auch noch gleich ganz kurz drauf. Dieser Raimund ist sehr nach Sebastian Haffner selbst geschnitzt und so war es auch mit dieser geliebten Teddy, die weggegangen war. Und in der wahren Welt war das tatsächlich so, dass sie von den Nazis als Jüdin kategorisiert wurde und ganz sicher auch ein Sensorium dafür gehabt haben wird, was da ganz kurz vor 1933 im Schwange war an Antisemitismus und wie sich alles veränderte. Das kommt im Roman mal vor, da wird dann gefragt, komm doch zurück, nein, ich kann nicht. Aber es wird nie richtig ausgesprochen, als wollten die Leute noch einmal unpolitisch sein dürfen, als wollten sie noch einmal einfach nur überschwänglich sein dürfen. Aber die Welt ist schon eine ganz andere.
Sie haben den Hintergrund angesprochen. Sebastian Haffner nennt sich ja in diesem Buch bei seinem bürgerlichen Namen. Also eigentlich heißt er ja Raimund Pretzel, hat sich dann erst in der Emigration in Großbritannien Sebastian Haffner genannt. Sein Romanheld heißt auch Raimund Pretzel. Und dieses historische Vorbild für Teddy, können Sie uns das noch kurz schildern, wer das war?
Ja, diese Teddy kommt auch in der Geschichte eines Deutschen vor, dass Sebastian Haffner eben einige Jahre später, nachdem er dann ins Exil gegangen war, geschrieben hat und indem er den Aufstieg des Nationalsozialismus unglaublich klar und hellsichtig beschreibt. Und da ist ganz klar, dass das eine Person war, um die ein ganzer Kreis geschart war, die kosmopolit, kunstliebend, für Freiheit stand. Und in der Geschichte eines Deutschen heißt es eben über sie, sie war die Erste, die es spürte. Sie war die Erste, die wegging. Sie war die erste Emigrantin. Und die hat es eben wirklich gelebt. In der wahren Wirklichkeit hieß sie Gertrude Josef, ist 1930 ins Exil gegangen, war dann einige Jahre in Paris, hat sich dann, 1940 sind die Deutschen einmarschiert, hat sich davor gerettet und ist nach Schweden gekommen. Auch ihre Familie hat überlebt, ist über Casablanca nach New York geflohen. Und die beiden hatten tatsächlich noch lange ein Verhältnis, Sebastian Haffner und Gertrude Josef. Und dieser Roman, dieser frühe Roman, setzt ihr natürlich ein Denkmal. Das ist eine Auseinandersetzung damit, dass Einzelne beginnen wegzugehen, dass man sich mit dem Narzissmus auseinandersetzt. Das ist genau die Zeit, bevor er derartig da ist, dass er nicht mehr hinterfragbar ist. Und da drin ist der Roman in all seiner Liebenswürdigkeit auch brutal.
Genau, es steckt diese Trauer darin, dass Teddy eben die Erste ist, die etwas gespürt hat und deswegen weggeht aus Deutschland. Gleichzeitig steckt ja auch ganz viel Euphorie in diesem Buch und eine unglaubliche Lebenslust und eben diese Verliebtheit, ja. Was würden Sie da sagen? Was ist darin auch in diesem Überschwang aufbewahrt in diesem Buch?
Ja, das ist genau richtig, das Wort aufbewahren. Ich beschäftige mich als Lektor ja viel mit Debüts und jüngerer Gegenwartsliteratur. Und ich dachte auch beim Lesen dieses Romans, das gibt es gar nicht mehr. Das wurde uns ausgetrieben. Unsere Romane sind alle politisch hochbewusst, sind ganz, ganz stark in einer Welt der Probleme verhaftet. Und dieser Roman, der besteht so ungeheuer darauf, dass er überschwänglich sein darf, dass man sich seitenlang unterhalten darf über Quatsch, dass man einfach nur parlieren darf, dass man verliebt sein darf. Es ist wie so ein letztes Aufbegehren im Wissen, dass gleich etwas anderes geschehen wird, dass längst schon etwas anderes in der Welt ist, dass all diese Freiheit und die Kunst kaputt machen wird, dass der Faschismus da ist.
Ja, das ist ja wirklich das Wundersame an diesem Buch, dass eben beides parallel da ist. Und interessant, dass Sie sagen, dass sowas heute nicht mehr geschrieben wird, ja?
Ja, das wäre mein Eindruck. Und darin finde ich das Buch tatsächlich für die Geschichte Sebastian Haffners ganz kostbar. Aber auch eine unglaubliche Erinnerung, was Literatur kann. Dieser Überschwang, diese einfache Verliebtheit, dass man das auf eine solche Art und Weise erzählen kann, sich trauen kann, auf eine solche Art und Weise zu erzählen. Das war eben die große Literatur der späten Weimarer Republik. Da gab es ja eben auch andere Autoren, die gleichzeitig soziologisch ganz bewusst waren und sich trotzdem so viel Lust und Spaß trauten, Kästner, Irmgard Keun, Tucholsky. Und dahin gehört auch dieser Roman für mich.
Jetzt sagen Sie mal, Herr Kessler, jetzt schwärmen wir so unendlich von diesem Buch. Ich habe schon gesagt, 1999 ist Sebastian Haffner gestorben. Dann wurde aus seinem Nachlass ein anderes Buch aus den 30er Jahren veröffentlicht, seine Geschichte eines Deutschen. Im Jahr 2000 ist dieses Buch erschienen mit einem riesigen Echo. Wie gesagt, wird als sein wichtigstes Buch wahrgenommen. Jetzt sind nochmal 25 Jahre vergangen, bis dieses Buch jetzt uns erreicht. Warum das?
Ja, die Familie Sebastian Haffners hat sich das, glaube ich, nicht leicht gemacht und damit genau richtig. Es gab eine Sorge, dass Haffner, der eben als großer Historiker und Publizist berühmt war, dadurch sein Äußeres verändern könnte, wenn er plötzlich auch als Literat dastehen würde. Sarah Haffner, seine Tochter, hatte diese Sorge ganz stark. Die ist vor einigen Jahren verstorben. Oliver Pretzel, der Sohn, und der Sohn Sarah Haffners, David Brandt, haben dann gemeinsam entschieden, dass sie dieses Buch doch herausbringen wollen und dass sie damit noch eine andere Facette dazulegen wollen. Und jetzt an den ersten Reaktionen, es gibt jetzt schon einige Feuilletonartikel und so weiter, sieht man auch, dass das gar nicht so ist, dass es dem anderen etwas wegnimmt, sondern es fügt etwas hinzu.
Mhm. Und ich habe aus dem Nachwort zu dem Buch auch gelernt, dass Sebastian Haffner davor noch einen anderen Roman geschrieben hatte. Ich habe jetzt so gewisse Hoffnungen auf die Schubladen von Sebastian Haffner.
Ich auch.
Und auch auf diesen früheren Roman, der nur als Fortsetzungsroman in einer Zeitung erschienen ist, nie als Buch veröffentlicht wurde. Den könnte man doch jetzt auch noch herausbringen. Gibt es da schon Pläne bei Ihnen?
Unbedingt, aber das machen wir alles mit Ruhe. Jetzt geht es erstmal um diesen Roman und die Familie wird sich das jetzt auch wieder genau überlegen und angucken. Es ist aber ganz klar, dass es sehr, sehr gut ist und schön ist, wenn über Sebastian Haffner gesprochen wird. Auch diese Geschichte eines Deutschen, in der es eben um den Aufstieg der Nazis geht, ist so wichtig. Das ist ein Buch, ich habe das jetzt eben wieder gelesen nach vielen Jahren und das möchte ich allen in die Hand drücken. Allen.
Also am besten als Doppelpack einmal die Geschichte eines Deutschen von Sebastian Haffner und eben dieser Roman Abschied aus dem Jahr 1932, jetzt im Hansa Verlag erschienen, mit knapp 200 Seiten, mit einem Nachwort von Volker Weidermann. Der Hansa-Lektor Florian Kessler hat uns von diesem Buch erzählt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Ich bin Carlotta und studiere in Leipzig. Und ich habe vor kurzem von Sheila Basiar Drei Kameradinnen gelesen. Ist ein Buch über Freundschaft. Es geht um drei Mädchen, die gemeinsam in so einer Sozialwohnungsblock aufwachsen und alle drei Migrationsgeschichte haben. Und ich fand vor allem die Kommunikation mit den LeserInnen toll, weil auch so Vorurteile, die Leserinnenschaft vielleicht hat, so konkret angesprochen werden. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Es geht darum, wie die drei Frauen unterschiedlich auch mit Rassismuserfahrungen umgehen, ja, und wie das ihr Leben prägt. Und ich bin selbst im Migrationsbereich recht aktiv, ehrenamtlich. Und ja, ich fand auch toll, dass es ein Buch über Freundinnenschaft ist. Und ich finde, da wird viel zu selten drüber geschrieben.
Carlotta liest in Leipzig Drei Kameradinnen von Sheila Basiar im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Gibt es eine Taschenbuchausgabe des Buches mit 350 Seiten zum Preis von 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen hier das Buch Sternenmenschen, Bowie and Gugging vorstellen. In dem Buch geht es um den genialen Musiker David Bowie und seinen Besuch in einer Nervenheilanstalt in Österreich, in Gugging bei Wien. 1994 war David Bowie für 2 Tage dort. Und das Buch soll auch von David Bowies Verhältnis zu seinem geliebten Halbbruder Terry erzählen. Der hat viele Jahre lang in psychiatrischen Anstalten leben müssen. Tobias Lehmkuhl, der Kritiker, hat das Sternenmenschenbuch von Uwe Schütte für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Vielen Dank. Guten Morgen.
Warum war denn David Bowie damals überhaupt als Besucher in dieser psychiatrischen Klinik in Österreich?
Ja, man muss dann dazu vielleicht erst einmal sagen, dass Gugging damals eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, wegen der künstlerisch veranlagten Patienten, die der Anstaltsleiter Leo Navratil dort zusammengebracht hatte. August Waller und Oskar Tschirtschner etwa. Art Brü ist das Stichwort. Manche kennen vielleicht auch den Dichter Ernst Herberg, der dort gelebt hat. Und Bowie arbeitete zu der Zeit an einem neuen Projekt und hatte deswegen Kontakt zu dem österreichischen Multimedia-Künstler André Heller. Der wiederum glaubte, dass der Austausch mit den Künstlern in Gugging auch Bowie in seiner Arbeit und so seiner Neuerfindung, die er vorhatte, inspirieren würde. Und das tat diese Begegnung dann auch tatsächlich. Nur wurde ironischerweise nichts aus der Zusammenarbeit zwischen Heller und Bowie.
Mhm. Das ist ja eine Ebene, eben die Arbeit an der Musik, an diesem Album. Und jetzt heißt es in der Ankündigung eben auch, dass dieser Besuch auch für David Bowies Verhältnis zu seinem Bruder Terry wichtig gewesen sein soll. Wie geht es darum in diesem Essay?
Ja, also Bowies Bruder war wohl der Grund, warum den Musiker diese Nervenheilanstalt überhaupt interessiert hat, also neben der künstlerischen Komponente, denn er hat Terry immer schon als seinen wichtigsten Einfluss genannt, der sei der wichtigste Mensch auch künstlerisch in seinem Leben gewesen. Der Terry hat ihn nämlich in den 60er Jahren so eigentlich in die Musik gebracht, hat ihn mitgenommen nach London und dort durch die Clubs so der Swinging 60s geführt, und dieser Terry nun, der litt auch unter Schizophrenie, wie viele der Künstler in Gugging. Und Bowie selbst war ja auch so ein Mensch multipler Persönlichkeiten, muss man sagen. Er hieß eigentlich David Jones, also hat sich schon einen anderen Namen ursprünglich zugelegt, also einen Künstlernamen. Er hat Anfang der 70er Jahre dieses alter Ego Ziggy Stardust für sich erfunden. Und dass Kunst und Wahnsinn nah beieinander liegen, ist ja ein wenig eine Plattitüde, aber dass viele Künstler, also Musiker, Maler, Dichter, in ihrer Kunst auch so innere Spannungen sublimieren, also das wird man nicht abstreiten können, und das ist wohl auch hier der Fall.
Dieses Buch ist ein langer Essay von Uwe Schütte, auch ergänzt durch Fotos. Die Fotografin Christine de Grancy hat David Bowie da begleitet. Ihre Fotos von diesem Aufenthalt sind zu sehen in dem Buch. Was erzählen diese Fotos denn von Bowies Begegnungen?
Also das sind wirklich sehr beeindruckende, wirklich tolle Fotos, auch weil sie zeigen, wie stark Bowie in diese Welt dort eintaucht. Er wirkt wirklich ganz versunken. Häufig sieht man ihn auf den Fotos mit einem Heft in der Hand, wo er malt oder schreibt. Das lässt sich nicht so ganz ausmachen, aber er scheint auf jeden Fall alles so richtig in sich aufzusaugen. Und auf anderen Bildern wiederum, die ihn zusammen mit den Patienten zeigen, aber auch mit Brian Eno, mit dem er ja zusammengearbeitet hat und der ihn daher begleitet hat nach Gugging, wirkt er total ausgelassen und fröhlich. Also überhaupt nicht wie so ein unnahbarer Weltstar, sondern fast, ja, als würde er sich dort zu Hause fühlen oder zumindest unter Verwandten.
Und zum Text selbst, der Autor Uwe Schütte, der war selbst auch in Gugging, interessanterweise im selben Jahr wie David Bowie. Wie erzählt er denn von Bowies Aufenthalt und wahrscheinlich ja auch von seinen eigenen Erfahrungen?
Ja, also Uwe Schütte ist eigentlich Literaturwissenschaftler, aber er erzählt hier auf eine sehr essayistische Weise und auch also in einem sehr positiven Sinn essayistisch. Das Ganze ist durchaus autobiografisch grundiert, denn Schüttes Doktorvater, der berühmte Autor W.G. Sebald, der hat einst über Ernst Herbeck, den Dichter dort in Gugging, geschrieben. Das spielt eine Rolle auch in dem Buch. Aber im Vordergrund steht natürlich die Biografie David Bowies einerseits und auch der Gugginger Künstler andererseits. Und es geht um die Besonderheit so des jeweiligen Werks und speziell natürlich auch um die Musik, die Bowie dann nachher fabrizierte, also als Reaktion auf diesen Besuch in Gugging.
Und also tatsächlich eine Reaktion, die Erfahrungen sind auf irgendeine Weise in die Musik eingegangen?
Ja, also das war, Bowie wollte sich zu dieser Zeit so ein bisschen neu erfinden. Er war in den 80er Jahren ziemlich mainstreamig unterwegs. Und dieser Besuch hat nun wohl etwas in ihm ausgelöst, aber er bezieht sich nicht direkt darauf in seinem Album. Und es geht jetzt auch nicht um diese tragische Familiengeschichte in Outside. Direkte Einflüsse, so schreibt der Uwe Schütte, gäbe es nämlich eigentlich nie bei Bowie. Es sind immer eher so Korrespondenzen, Interferenzen, Analogien und Echos. Und das sind auch die Dinge, die sich jetzt auf Outside ausmachen lassen. Ihn habe vor allen Dingen dieser Entdeckergeist in Gugging ungeheuer beeindruckt, hat Bowie selbst später gesagt. Und die Atmosphäre habe sich dann so in das Album eingeschlichen und habe es geprägt. Und von dieser Atmosphäre und der Musik ist auch etwas in diesem Essay zu spüren, ja, der im Grunde anhand dieses zweitägigen Besuchs eine ganze Welt auffächert.
Der Essay Sternenmenschen, Bowie in Gugging von Uwe Schütte mit Fotografien von Christine de Grancy. Im Verlag Starfruit Publications ist das Buch erschienen, 250 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Tobias Lehmkuhl. Und jetzt gibt es Erdmännchen bei uns, neue Erdmännchen vom Autor Moritz Matthies. Vor 13 Jahren hat er seine Erdmännchen-Bestsellerreihe gestartet, beziehungsweise das Autorenteam Hans Rath und Edgar Rey hat das getan. Rath und Rey sind zusammen Moritz Matthies. Ihre Erdmännchen-Bücher, die sind nochmal besonders amüsant als Hörbuch, gelesen von Christoph Maria Herbst, findet mein Kollege Elmar Krämer. Er hat sich den neuen Erdmännchen-Band Boom Boom Babuschka angehört. Und hier hat er erstmal einen Ausschnitt daraus für uns.
Am meisten liebe ich dich, wenn du mit diesen adrenalingeweiteten Augen von einem deiner Abenteuer zurückkommst, das du soeben überlebt hast.
Und genau das ist schon eine Weile her, wie Erdweibchen Natalie ihrem Freund Ray nicht müde wird vorzuhalten. Die Stimmung im Clan der possierlichen Nagetiere ist schlecht am Anfang von Band 10, Boom Boom Babuschka. Der Alltag hat auch die Detektivbrüder fest im Griff. Gut, dass sich Phil per WhatsApp meldet. Der ist Ermittler bei Interpol und der einzige Mensch, der mit den beiden Detektiv-Erdmännchen sprechen kann.
Tschüss, Alltag. Verfatz dich, Alltag. RIP, Alltag.
Was sich nun entspinnt, ist ein James-Bond-artiges Krimispektakel, das auch, abgesehen von ermittelnden Erdmännchen, gelegentlich etwas überzogen wirkt. Aber im Laufe der Geschichte dennoch an Fahrt aufnimmt. Mit dem Hubschrauber geht es ins Interpol-Hauptquartier, wo Agent Phil und seine Erdmännchen Ray und Rufus von ihrer Criminal Intelligence Officerin Montgomery instruiert werden. Es geht um vermeintliche Selbstmorde in Exil-Oligarchenkreisen.
Dieser Selbstmord macht den Anschein, als könnte es sich tatsächlich um einen Selbstmord handeln.
Und da hat Interpol sich gedacht, oh, ein Selbstmord, der tatsächlich nach Selbstmord aussieht, da sollten wir dringend ermitteln.
Wie in allen Erdmännchen-Hörbüchern wird auch dieser 10. Band gelesen von Christoph Maria Herbst, obwohl gelesen untertrieben ist. Herbst springt mit enormer Verwandlungsfreude in die Rollen. Montgomery, den wortkargen Phil, den coolen Ray, den besser wissenden Rufus.
Ich fürchte, wir müssen darauf vertrauen, dass sich die Worte Max Plancks auch in diesem Fall als wahr erweisen werden. Was Max Planck gesagt hat, war, dass auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, einen Schritt vorwärts bedeutet.
Soll heißen, dass es nach Selbstmord aussieht.
Doch natürlich sind es keine Selbstmorde, wie Ray und Rufus, die die toten Oligarchen untersuchen, durch ihre geruchssensiblen Spürnasen erschnüffeln. Die russischen Oligarchen und deren Frauen bzw. Witwen sind ein weiterer akustischer Spielplatz, auf dem sich Christoph Maria Herbst genüsslich austobt.
Ihre Tiere machen keinen Dreck, oder?
Ebenso wie die italienischen Polizisten.
Wie wäre es mit einem Kaffee?
Ein englischer Schmuggler und französische Grenzbeamte.
Sehe ich etwa aus wie jemand, der illegal gebrannten Whisky und flüchtige Straftäter schmuggelt?
Ich kann Ihr Schiff auch durchsuchen lassen, wenn Ihnen das lieber ist.
Agent Phil und seine Erdmännchen decken auf ihrer Ermittlungsrundreise durch Luxusquartiere in Europa nicht nur Morde und Mordmotive auf, sondern auch eine Verschwörung, die sie selbst zu Gejagten werden lässt. Sie werden beschossen und beinahe überfahren.
In Super Slow Motion sehe ich Rufus mit weit aufgerissenen Augen über den Rand unserer Tasche starren, während der Seitenspiegel haarscharf daran vorbeischrabt. Da fehlt nur eine Krallenbreite. Dann schaltet die Welt wieder auf Normalgeschwindigkeit um und im nächsten Moment ist der Wagen an uns vorbeigewischt.
Der Humor der Dialoge, die tierischen Betrachtungen der Menschenwelt und nicht zuletzt die Wandlungsfähigkeit und der Sprachwitz von Christoph Maria Herbst machen diesen 10. Erdmännchen-Krimi zu zwar leichter, aber doch hörenswerter Kost. Nach rund 6,5 Stunden Hörbuch kommen am Ende die Erdmännchen wohlbehalten und zufrieden zurück in ihren Brandenburger Wald. Mit vielen neuen Abenteuern und Hoffnungen im Gepäck.
Ich dachte auch gerade,
dass Natalie mal einen kurzen Blick in meine adrenalingeweiteten Augen werfen könnte.
Bubum Babuschka, der neue Erdmännchen-Krimi. Das Hörbuch dazu ist wie die Vorgänger im Argon Verlag erschienen, gelesen wieder von Christoph Maria Herbst. Rund 5 Stunden dauert der neue Fall und die MP3-CD, die kostet 20 Euro. Was kann ich tun, um Menschen für Bücher zu begeistern und für das Lesen? Das hat sich Lennart Schäfer gefragt. Das ist selbst ein ausgesprochen buchbegeisterter Mensch. Und seine sehr eigene Antwort auf diese Frage ist: Ich fahre mal 8000 Kilometer mit dem Lastenrad durch Deutschland, 6 Monate lang, von der Leipziger Buchmesse bis zur Frankfurter. Und ich mache dabei Werbung fürs Lesen mit meiner Literattour. Gerade ist Lennart Schäfer in Brandenburg und Berlin unterwegs. Und jetzt hat er sein Bücherlastenrad geparkt hier vor dem Funkhaus von Deutschland von Kultur und hat die Treppen zum Studio genommen. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Schäfer.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Erklären Sie uns doch erstmal, was für ein Büchermensch sind Sie denn? Sie haben ja auch beruflich viel mit Büchern zu tun, ne?
Genau, das stimmt. Das hat natürlich als private Begeisterung begonnen. Also damit, dass meine Mutter mir Petterson und Findus vorgelesen hat. Dann habe ich über Tintenherz so selbst die Liebe zu Büchern entdeckt. Dann als etwas sonderbarer Jugendlicher mit 14 irgendwie schon das erste Praktikum in der Buchbranche gemacht. In Buchhandlung wirklich auch gejobbt und dann die Ausbildung im Verlag gemacht und bin danach den Verlagen treu geblieben.
Und warum dachten Sie jetzt, die Bücher und das Lesen könnten so eine 8000 Kilometer Werbeaktion gut gebrauchen?
Ja, wenn ich jetzt im Umfeld, das eben nicht in der Buchbranche arbeitet, erzähle, dass ich da arbeite, dann heißt es oft, naja, das Buch, das hat ja keine Zukunft. Mit einer Ablenkung durch Social Media ist es nicht das, was die Leute gerade nutzen. Und da ging es mir auf der einen Seite darum, wirklich diesen Leserschwund, den es gibt, den so ein bisschen aufzuhalten mit meinen Mitteln. Aber auf der anderen Seite auch trotzdem selbstbewusst zu sagen, nee, das Buch, das ist eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Das ist das einzige Medium, das die Digitalisierung sehr erfolgreich überstanden hat. Das können zum Beispiel die Musikindustrie, kann das nicht sagen, genauso wenig wie die Kinos.
Und jetzt sind Sie seit März unterwegs. Um es mal konkret zu machen, erzählen Sie uns doch mal von einer Begegnung, die Sie auf der Tour hatten, bei der Sie dachten, das war eine richtig gute Idee, auf diese Tour zu gehen. Gab es doch hoffentlich solche Begegnungen.
Ja, da gab es hunderte. Sich da zu beschränken, ist sehr, sehr schwer. Und ich teile das auch immer so ein bisschen auf in diese persönlichen Begegnungen wirklich während der Reise. Also die Navigations-Apps, die schicken mich manchmal auf sehr abenteuerliche Wege. Also einmal bin ich stecken geblieben mit dem Lastenrad in so einer, in so einem kleinen Graben. Und dann kam eine Autofahrerin, hielt an und hat gesagt, brauchst du Hilfe? Und dann habe ich gesagt, ja, sehr dringend. Und dann half sie mir da eben raus. Und das ist so eine persönliche Begegnung, die gar nichts jetzt mit dem Thema Buch eigentlich zu tun hat, aber eben mit dieser Reise. Und dann sind wir darüber dann natürlich nach und nach ins Gespräch gekommen über Bücher. Aber was eben diese Literaturperson, die ich getroffen habe, angeht, da war ganz besonders die Begegnung mit Christine Westermann zum Beispiel. Das war fast freundschaftlich im Umgang direkt. Oder Frank Schätzing durfte ich treffen und die Pixie-Illustratorin Dorothea Tuss. Das war ganz besonders, weil ich eben gar nicht so durch fehlendes Talent einen Zugang zum Thema Illustration habe selbst. Also ich schreibe auch, aber ich kann eben gar nicht illustrieren leider. Und da war das eben ganz spannend zu sehen, wie diese ja wirklich ikonische Figur da per Hand entsteht. Das war sehr besonders.
Und wenn Sie jetzt Frank Schätzing treffen, den berühmten Autor, ja, der Schwarm, oder Christine Westermann, die ja selbst so viel Werbung macht fürs Lesen, ja, das sind ja jetzt keine Leute, bei denen Sie Werbung fürs Lesen machen müssen. Welchen Sinn haben diese Begegnungen?
Also es geht mir bei meiner Tour darum, so zu zeigen, was gibt's überhaupt in der Literaturlandschaft Deutschland. Also das wirklich abzufahren und zu zeigen, das sind die Verlage, das sind die Buchhandlungen, das sind die Autorinnen und damit eben darüber, über dieses Reisethema auch zu werben, über diese interessanten Persönlichkeiten, die es in der Buchbranche gibt. Das werden Sie ja hier jeden Tag am Mikro merken, wen Sie hier gegenüberstehen haben, dass es sehr viele inspirierende Leute sind. Und ich glaube, das ist die beste Werbung fürs Buch, was ja eigentlich gilt als so etwas sehr einsames Hobby und da eben zu zeigen, nee, das ist etwas sehr, sehr Verbindendes, das Buch und das Lesen.
Und Sie bilden das dann ab auf Ihrem Instagram-Kanal vor allem oder wie zeigen Sie das dann in der Öffentlichkeit?
Genau, das ist vor allen Dingen auf Instagram, da schneide ich dann jeden Tag noch, nachdem ich da Kilometer gefahren bin und noch Mails beantwortet habe und Gespräche geführt, dann schneide ich noch eben kurze Videos, in denen ich erzähle, was ich gemacht habe, wen ich getroffen habe und bereite das so ein bisschen unterhaltsam auf, dass es eben für die ist, die gerne lesen, aber auch für die, die das vielleicht jetzt dadurch neu für sich entdecken.
Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, neben Ihren Begegnungen mit den Christine Westermanns und Frank Schätzings und Verlagen und so weiter, gehen Sie aber auch in Schulen zum Beispiel und erzählen da vom Lesen, richtig?
Genau. Es geht natürlich mir auch darum, Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu begeistern. Ich finde das ganz interessant, wenn man über Leseförderung spricht, wird eigentlich immer erst davon ausgegangen, dass es nur für Kinder und Jugendliche ist. Dabei kann man das ja auch für Erwachsene sehr, sehr gut machen.
Unbedingt.
Und das ist lohnenswert, genau. Aber natürlich fängt es bei den Kindern und Jugendlichen an. Es ist viel schwieriger zum Lesen zu kommen, wenn man damit nicht als Kind oder Jugendlicher schon angefangen hat. Und für viele, wenn die Eltern nicht vorlesen, ist der erste Berührpunkt mit Literatur die Schullektüre. Und das kann manchmal abschreckend sein. Und wenn dann da ein junger Mensch kommt und mit denen über Bücher spricht und vielleicht auch die eigene Erfahrung teilt, dass es nicht die Schullektüre war, die mich jetzt zum Lesen gebracht hat, dann kann das sehr motivierend sein, so erlebe ich es zumindest.
Und erzählen Sie da von den Büchern, die Sie am Anfang erwähnt haben, die Sie vorgelesen bekommen haben und dann als früher Leser selbst gelesen haben vor allem?
Also ich bin da eher so, dass ich frage, was lesen die Kinder eigentlich so, was begeistert die, und dazu dann nochmal meine eigenen Geschichten erzähle. Ich habe eben auch bei der Verlagsgruppe Oettinger zum Beispiel gearbeitet, die Kinderbücher machen, und wenn da jemand vom Sams erzählt, dann kann ich eben erzählen, dass zum Beispiel Paul Mader eigentlich nur ein Fehler passiert ist, dass er die Wunschpunkte sozusagen eigentlich mit einer anderen Farbe malen wollte und es sollten Sommersprossen werden und dann sind es durch einen Unfall eben diese Wunschpunkte geworden, und das sind so Anekdoten, die ich erzähle. Und ich glaube, das interessieren dann die SchülerInnen sehr und die kommen danach auch noch zu mir und haben weitere Fragen.
Wie geht's Ihnen denn jetzt nach diesen Monaten, die Sie schon auf Tour sind, so im Blick aufs Leseland Deutschland? Sind Sie eher, haben Sie auch Begegnungen gehabt, die Ihre Hoffnung so ein bisschen haben sinken lassen, oder überwiegt das Positive?
Ja, das ist ganz interessant, weil es sozusagen auf diese Frage die gleiche Antwort gibt. Denn ich habe ganz oft Begegnungen, wo zum Beispiel Leute sagen, Social Media ist so stark und macht so süchtig, dass man da eigentlich kaum mit dem Buch gegen ankommen kann. Und da sage ich genau, diese Ruhelosigkeit, die alle haben, die aus dieser Antwort, die ich auch oft bekomme, wenn ich frage, lesen sie, dann sagen die keine Zeit. Und diese Ruhelosigkeit, der kann man sehr gut begegnen mit dem Buch, mit dem Lesen, weil das eben den Stress so ein bisschen senkt und weil es eben eine Tiefe mit sich bringt, die eben Social Media zum Beispiel niemals bedienen kann oder niemals bieten kann. Also das heißt, es ist, auf der einen Seite kann man sagen, die Leute sind so ruhelos, dass sie nicht lesen. Zeitgleich könnte man sagen, gerade deswegen sollten sie lesen, und die Leute sind so süchtig auf Social Media, dass man sagt, die haben eigentlich gar keinen Kopf für Lesen. Gleichzeitig könnte man sagen, gerade deswegen sollten sie lesen.
Jetzt haben wir fast Juni, wir haben schon Juni, also bis zur Frankfurter Buchmesse ist noch ein bisschen Zeit. Sie haben mir schon verraten, 6000 Kilometer ungefähr haben Sie noch vor sich.
Ja.
Wo werden Sie noch sein, so ganz grob? Wo kann man nach Ihnen und Ihrem Lastenrad Ausschau halten?
Genau, also ich habe praktisch noch den ganzen Süden vor mir. Mein Ziel war eben, alle 16 Bundesländer zu bereisen. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt gerade in Berlin, dann geht es nochmal in den Norden und dann Richtung Stuttgart im Sommer sozusagen, im Hochsommer. Und dann weiter nach München und dann wieder in den Norden. Und dann, ganz verrückt, mache ich noch Anfang Oktober einen kleinen Sprint sozusagen von Hamburg nach Saarbrücken. Da ist die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse, da muss ich natürlich hin. Und dann danach noch der kurze Weg für die durchtrainierten Beine dann hoffentlich nach Frankfurt zur Buchmesse.
Ich wünsche leichte Beine für die nächsten 6000 Kilometer. Lennart Schäfer, kreuz und quer durch Deutschland unterwegs auf Literattour. Wenn Sie sich anschauen möchten, was er erlebt, was er macht, was er davon erzählt, auf Instagram können Sie nach der Literattour Ausschau halten oder auch auf seiner Homepage literattour.net. Dann vielen Dank für den Zwischenstopp hier bei uns.
Ja, vielen Dank.